Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 365. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Theresa.
Hallo.
Und Laura.
Hi.
Und ja, wir reden heute, Laura, also für Theresa ist es ja noch frisch das Thema. Pre-Millennium-Filme, Endzeitstimmung, Ende 90er Jahre. Aber Laura, wir haben uns ja letzte Woche schon durch End of Days, also aus deiner Perspektive auf jeden Fall durchgekämpft. Ja. Heute sprechen wir über einen weiteren Film dieser Vertreter, die wir auch in der letzten Episode schon angesprochen haben, nämlich über Stigmata. Ein Film, der thematisch, wie gesagt, sehr ähnlich ist, aber das Thema dann doch irgendwie zum einen subgenre-technisch als auch inhaltlich ein bisschen anders bespricht, Laura. Ne? Das können wir, glaube ich, vorweg schon mal festhalten. Ne?
Ja, vor allem würde ich sagen, ist es deutlich weniger actionreich als End of Days. Da war es ja so ein bisschen ein Genre-Mix aus Mystery, Action und Horror. Und hier sind wir schon relativ deutlich im Okkult-Horror-Bereich, würde ich sagen.
Ja. Theresa, wann bist du nochmal geboren?
1999.
Oh.
Ja. Ah, das ist genial. Also siehst du, dann hast du wirklich Glück gehabt, dass du noch existierst, weil es hätte ja auch mit dem Wechsel, mit dem Year-2K-Bug, hätte sich alles ändern können.
Aber dann wärt ihr auch alle tot.
Also bedank dich bei Arnold Schwarzenegger.
Danke, Arnie.
Ja. Ja, das ist interessant. Ja, das ist wirklich witzig, Laura, ne? Das ist so ein Küken.
Sie ist geboren, als wir quasi Stigmata geschaut haben.
Ja. Nee, habe ich nicht, aber sie ist geboren, als meine Eltern im Kino End of Days geguckt haben.
Ja, das ist ein schönes Bild, ja.
Ja.
Ich mal schauen, wann End of Days rauskam. Vielleicht sogar
1999.
Nee, wann genau, an welchem Tag?
Also ich glaube, in Deutschland war es im November, ne, glaube ich.
Das ja, okay, dann passt es nicht.
Ja, okay.
Nee, nicht ganz, ja. Wie dem auch sei, wir sprechen gleich über Stigmata. Ganz kurz noch die üblichen Hinweise. Zum einen auf unsere Saturday Night Fright Ausgabe 2. Die findet am 29.03.2025 statt. Wir zeigen dort John Carpenter's The Fog und podcasten da für euch. Es gibt schon Tickets im Vorverkauf, sind schon doch erstaunlich viele Tickets weg, aber es ist natürlich noch Platz für euch. Also falls ihr Lust habt, uns da zu sehen, zu lauschen, mit uns im Film zu gucken, mit uns ein bisschen abzuhängen, dann besucht uns da doch gerne, kommt da gerne hin. Ansonsten, ja, ich würde sagen, wir sparen uns heute mal die längere Vorrede. Denn ich habe gelesen, Laura, auf der IMDb steht, wenn du Stigmata eingibst und dort auf der Seite bist, da steht, das könnte auch Ihnen gefallen, End of Days.
Ja, das ist mir wirklich auch direkt aufgefallen, dass einem der dann vorgeschlagen wird. Könnte ja zum einen am Erscheinungsjahr und der ähnlichen Thematik liegen und vielleicht auch an Gabriel Byrne, der ja in beiden Filmen eine Hauptrolle spielt. Wobei ich sagen muss, so ähnlich, finde ich, sind die beiden Filme sich dann im Endeffekt doch nicht.
Ja, ich habe auch festgestellt, dass, also ich habe das, also für die Transparenz, es war halt jetzt vielleicht, ich habe das ja mal in ein, zwei Episoden schon mal erzählt, wie wir jetzt den Sendeplan zusammenstellen so ein bisschen. Und dieses End-of-Day-Stigmata-Ding ist ja auf meinem Mist gewachsen und mir war das wirklich beim Auswählen der Filme nicht so bewusst. Ah. Zum einen nicht, dass die beide im selben Jahr, also wenn ich natürlich drüber nachdenke, weiß ich das, aber als ich den Sendeplan zusammengestellt habe, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die sowohl thematisch als auch vom Datum her und von der Inszenierung doch irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Ich habe einfach so gedacht, über welche Filme will ich mit euch reden und habe die dann runtergeschrieben sozusagen und das also eine Problematik ist es ja nicht, aber die ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen. Aber so haben wir natürlich einen genialen Vergleich heute.
Ja.
Und den wollen wir uns jetzt widmen. Allerletzter Hinweis noch, ihr könnt natürlich auch noch mehr Footage von uns bekommen, wenn ihr uns auf unserer Supporter-Seite unterstützt, auf support.devilsanddemons.com. www.hiderbis-schuppig.de. Dort gibt es weiteren Content von uns, zum Beispiel unsere Heiderbis-Schuppig-Episoden, wenn André mit Gästen über Hai- und Krokodilfilme redet. Es gibt Theresas Alt-F4-Shorts zu hören. Das sind quasi kleinere Ausgaben von ihrem Videospielformat, Horrorspieleformat. Es gibt Slasher Mania, da berichte ich über Slasher, die es garantiert sonst nie hier ins Hauptprogramm schaffen würden. Ansonsten kriegt ihr auch zum Beispiel den Sendeplan schon vor allen anderen und könnt mit uns an Watchpartys teilnehmen. Da gibt es viel zu sehen. Schaut da also mal rein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchten wir uns zum Beispiel dann auch bei Michael und bei Christoph bedanken, die in dieser Woche dort ein Abo abgeschlossen haben. Und ansonsten gibt es noch eine neue Folge, wenn ihr das hört, eine neue Folge Alter 4. Theresa, über was und mit wem hast du da geredet? Vielleicht das noch an der Stelle.
Ja, ich habe über Yomavari Lost in the Dark gesprochen mit der lieben Anna von Eurogamer. Und ist, glaube ich, ein Spiel, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ist auch tatsächlich der dritte Teil einer Reihe, aber lasst euch davon nicht irritieren. Die anderen Teile muss man dafür trotzdem nicht kennen. Und ist auf jeden Fall mal was anderes, was wir, glaube ich, so in der Art auch noch nicht dort besprochen haben. Deswegen könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen.
Wunderbar. Also, macht das gerne. Und jetzt schauen wir rein in Stigmata aus dem Jahre 1999. Und Theresa, ich gebe dir direkt wieder das Wort. Zusammen mit Laura erklärt doch bitte unseren ZuhörerInnen mal, worum es in diesem Film geht.
Die junge Friseurin Frankie ist eigentlich eine ganz gewöhnliche Frau, die in Pittsburgh lebt. Sie feiert gerne, lebt ihr Leben, wie es ihr gefällt. Doch plötzlich wird alles anders, denn ihr widerfahren plötzlich unerklärliche Dinge. Sie blutet aus Wunden an den Handgelenken und hat grauenhafte Visionen. Vorfälle, die sie weder erklären noch stoppen kann. Aber kein Arzt kann ihr helfen und niemand kann ihr die Frage beantworten, warum ausgerechnet sie?
Nachdem ein Priester in der U-Bahn Zeuge einer weiteren mysteriösen Attacke auf Frankie wird und den Vatikan informiert, schickt Kardinal Houseman von dort einen eigenen Beauftragten. Vater Andrew Kiernan ist Priester und Wissenschaftler zugleich. Im Namen der Kirche überprüft er angebliche teuflische Besessenheit und unerklärte Phänomene wie blutende Statuen auf ihren Wahrheitsgehalt und entlarvt falsche Wunder.
Schon nach kurzer Zeit, in der er Frankie genauer kennenlernt, erkennt er die große Gefahr, in der die junge Frau sich befindet. Die Stigmata sind Symbole für das Leid und die Wunden, die Jesus Christus erlitten hat. Als er mit der ungeheuer starken Macht konfrontiert wird, die von ihr Besitz ergriffen hat, muss er in seiner eigenen Seele nach Stärke suchen, selbst wenn dieser Fall allem widerspricht, an das er glaubt. Immer mehr wird er in die unheimliche Welt Frankies hineingezogen, deren Zustand sich ständig verschlimmert. Und entgegen aller Warnungen aus dem Vatikan beschließt er, sie zu retten. Gemeinsam mit Frankie will er sich ihren Dämonen stellen.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, Laura, genretechnisch ist es hier relativ eindeutig. Das ist so, ich würde mal sagen, Okkult-Horror oder religiöser Horror.
Ja, also finde ich auch, das ist ziemlich eindeutig, ja auch von Beginn an, worum es geht. Ich finde, der Anfang zeigt ja auch irgendwie, glaube ich, so eine Urlaubsreise, ne, von Frankies Mutter. Da hatte ich ganz kurz, dachte ich auch so, ah, das ist ja fast ein bisschen wie bei Exorzist. Ja. Und ich finde, da kann man dann schon auch drauf kommen, in welche Richtung es geht.
Das war mir auch bei meiner Erstsichtung damals gar nicht so bewusst, wie sehr dieser Film doch dann irgendwie den Exorzisten so ein bisschen oder ein bisschen mehr kopiert. Mhm. Aber da finden wir nachher, glaube ich, noch ein paar Argumente, die das belegen. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb eine 6,2 von 10. Der Film ist am 10. September 1999 in den US-Kinos gestartet und am 13. Januar 2000 in den deutschen Kinos. Der Film hat 29 Millionen US-Dollar gekostet und hat damit 89 Millionen Dollar eingespielt, hat damals eher mittelmäßige Kritiken bekommen, auch ein bisschen Gegenwind durch die Kirche bekommen, hat sich aber trotzdem gegen namenhafte Konkurrenz durchgesetzt und ist auf Platz 1 in den US-Kinocharts eingestiegen, hatte da zu der damaligen Zeit unter anderem The Sixth Sense, Stir of Echoes und American Beauty als Konkurrenz. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den digital kaufen oder leihen, DVD, Blu-ray, gibt's alles von Cape Light, könnt den aber auch über VPN auf Tubi gucken. Der Film läuft 103 Minuten, es gibt nur eine Schnittfassung. Diese hat in den USA ein R-Rating bekommen und in Deutschland eine FSK 16. Und Theresa, ich habe mir keinerlei Content-Notes dieses Mal aufgeschrieben. Man kann, wenn man will, muss man aber auch ein bisschen mit dem Gaslighting des Films mitgehen, vielleicht sagen Selbstverletzung, weil zumindest der Hauptfigur unterstellt wird von dem ärztlichen Personal im Film, aber tatsächlich findet es ja nicht statt und so bin ich eigentlich auf keine Content-Note gekommen. Hast du was?
Naja, aber am Ende, wo sie dann auch nochmal mit dem Priester spricht, da sticht sie doch wirklich auch selbst auf sich ein. Oder? Zwar als Besessene, da könnte man jetzt trotzdem wieder argumentieren, ist sie es oder ist es nicht, aber ich würde sagen, wer mit Selbstverletzung da irgendwie ein Thema hat, ja, vielleicht, also ich würde sagen, es zählt. Aber ansonsten fällt mir nichts ein.
Okay. Laura, fandst du den Film irgendwie in irgendeiner Weise brutal, unnötig brutal und hat der Film dich spannungstechnisch irgendwie erwischt? Hattest du Nervenkitzel? Bist du da komplett mitgegangen mit dem Film oder eher nicht?
Also ich war da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe den vor über 20 Jahren das erste Mal gesehen. Ich war da noch relativ jung und hatte das große Glück.
Wie alt war Theresa da?
Ja, wahrscheinlich so 3 oder so.
Ich bin jetzt 26 geworden.
Nee, genau. Ja, dann warst du. Ja, doch. Aber dann kommt es ungefähr hin, dass du da 3 warst.
Aber vor 20 Jahren.
Warum? Aber ich habe den. Ja, genau. Ich habe den, glaube ich, vor 23 Jahren gesehen.
Ja, dann passt. Ich habe 20 verstanden. Ja.
Nee, mehr als 20 Jahre, habe ich, glaube ich, gesagt. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hatte ich das große Glück, dass ich eine ältere Nachbarin hatte und der Opa von der hatte Premiere. Und da haben wir dann immer so ein bisschen uns in den Keller gesneakt und uns heimlich solche Filme angeschaut. Und ich fand den damals, also ich hatte den halt irgendwie voll gruselig in Erinnerung und auch richtig brutal. Naja, was soll ich sagen? Da ist jetzt 23 Jahre später von irgendwie nicht mehr viel übrig geblieben. Und ich war doch erstaunt, wie anders da die Wahrnehmung ist, wenn man den so jung gesehen hat. Also ich finde, es waren ein paar Szenen, klar, das mit den Verletzungen, mit diesen Stigmata, das ist, das kann einem so körperlich schon ein bisschen wehtun, wenn man dann diese Flashbacks sieht, wie so Nägel in Füße geschlagen werden oder so. Aber so richtig brutal oder spannend fand ich ihn insgesamt dann nicht mehr.
Ich liebe es einfach, wenn Leute über ihre Premiere-Erfahrung sprechen. Ich habe das hier auch schon öfter getan. Meine ersten Horrorfilme kamen mir auch zum Teil durch Videoaufzeichnungen von einer Bekannten von meiner Mutter, die man damals immer Tante genannt hat, obwohl die ja gar nicht miteinander verwandt oder wir nicht miteinander verwandt waren. Und da habe ich ja auch damals, was war das? Ich habe es ja schon oft erzählt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Matrix und Scream, ich glaube, das war sogar noch der erste damals, und so Sachen, und das war schon cool, weil man auch das Gefühl hatte, weil teilweise hatte Premiere ja dann auch ein Auswertungsfenster, ich weiß nicht, was zeitnah nach oder vor dem VHS-Release war. Und man hatte zumindest irgendwie das Gefühl, dass man vielen Leuten einen Schritt voraus war, wenn man eine Premiere hatte und die Filme da schon sehen konnte. Das war schon edel, sag ich mal. Zum Film teile ich deine Meinung. Also gerade auch, wenn wir jetzt den Vergleich zu End of Days haben, der deutlich ruppiger war, fand ich, in seiner Gewaltdarstellung. Das fand ich auch doch ziemlich zahm. Und ich muss auch sagen, ich bin da jetzt nicht besonders mehr mitgegangen. Also ich habe da, ja, man hat natürlich so ein bisschen fiebert, ein bisschen mit der Hauptfigur mit, aber irgendwie so richtig angespannt beim Gucken war ich nicht und sehe das auch bei den meisten anderen Leuten vermutlich nicht. Aber Theresa, kannst du vielleicht das Gegenteil behaupten oder ging es dir da auch so wie uns, dass das eher, ja, ich will nicht sagen teilnahmslos aufgenommen wurde, aber jetzt auch nicht mit besonders viel Thrill?
Ja, schließe ich mich im Grunde genommen an. Also gruselig fand ich ihn auf gar keinen Fall und brutal im Grunde genommen auch nicht. Also dadurch, dass der Film auch wieder sehr viel mit schnellen Schnitten arbeitet und irgendwie viel Lichtern und Rumgeblitze, bleibt dann da doch irgendwie nicht viel von übrig. Oder man hat das Gefühl, man kann das gar nicht aufnehmen, selbst wenn man da gerade was Brutales sieht. Und deswegen finde ich auch, dass der weder sonderlich spannend noch brutal ist.
Ja, der Film wurde tatsächlich von unserem alten Bekannten Frank Mancuso Jr. produziert. Ihr erinnert euch, also sowohl ihr beide als auch unsere ZuhörerInnen, dass das ja der Hauptproduzent der Freitag der 13. Reihe war, über die wir im Sommer ausführlich geredet haben. Und Frank produzierte kurz zuvor den Action-Thriller Ronin mit Robert De Niro, kennen bestimmt auch sicherlich einige von euch, und er wollte danach wieder einen klassischen Horrorfilm produzieren, und dafür hatte er sich auch schon ein paar Ideen, ein paar Gedanken gemacht, die sich dann wirklich zufällig mit einem Drehbuch von Tom Lazarus überschnitten, der eine Story geschrieben hatte über einen atheistischen Tätowierer, der zufällig in verstörende Berührung mit dem Thema Religion kommt. Und das Drehbuch trug den Titel St. Francis of Pittsburgh, und die beiden haben sich dann zusammengetan, haben sich noch einen anderen Autoren geschnappt, der das noch ein bisschen überarbeitet hat. Es wurden ein paar Dinge im Drehbuch geändert, und sie haben dann auch zusammen mit katholischen Priestern recherchiert zum eher unerforschten Thema Stigmata, und dabei ist dann das fertige Drehbuch bei rausgekommen, das dann von Rupert Wainwright abgedreht wurde, inszeniert wurde. Der hat zuvor eher Musikvideos gemacht, unter anderem für MC Hammer, falls den noch jemand kennt. Hat aber in seiner Vita jetzt nicht viel Aufregendes ansonsten stehen, weil er sich eben seine eigene Karriere so ein bisschen selbst versaut hat durch das unsägliche Remake von The Fog. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal das Remake gesehen hat, aber das ist ja wirklich grauenhaft. Und vielleicht hat man es dann auch verdient. Ja, ich meine, jeder hat eine zweite Chance verdient, wenn er jetzt nicht gerade jemanden erschossen hat. Aber vielleicht ist The Fox mit Remix sogar gleichzustellen damit. Ja, denn vielleicht noch bekannt ist der Kameramann des Films, Jeffrey L. Kimball. Der hat auf jeden Fall deutlich größere Titel und mehrere große Titel in seiner Vita. Er war auch Kameramann für Top Gun, für True Romance, für The Expendables, für Wild Things, Mission Impossible 2 oder für John Woo's Paycheck. Ja, und Laura, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben hier einen Altbekannten im Cast, Gabriel Byrne, taucht wieder auf. In der letzten Woche war er doch der Teufel, heute ist er der Wissenschaftler im Auftrag des Vatikan. Ich habe gelesen, dass Byrne selbst angeblich 5 Jahre in Rom war und ursprünglich Priester werden wollte. Dieses Vorhaben hat er dann aber aufgrund seiner Schauspielkarriere aufgegeben. Und ich hatte ja in der letzten Woche erzählt, dass Byrne nominiert war für eine Goldene Himbeere für sein Schauspiel oder sein angeblich schreckliches Schauspiel in End of Days. Aber es war eine Doppelnominierung. Also er war doppelt nominiert für End of Days und für Stigmata. Aber er hat es am Ende nicht gewonnen, weil es eben noch Emmett Best gab, der eben Jar Jar Binks in Star Wars Episode 1 gespielt hat und, glaube ich, in dem Jahr unschlagbar schlecht quasi war oder unpopulär war. Aber ich muss sagen, eigentlich, wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, dass Gabriel Byrne auf jeden Fall zu den Vorzügen von End of Days gehört. Und ich finde auch, er gehört zu den Vorzügen von Stigmata. Oder was meinst du?
Das finde ich definitiv auch. Also ich glaube generell, sowohl er als auch Patricia Arquette sind die großen Stärken des Films für mich, also viel mehr als die Story selbst. Und ich kann ehrlicherweise auch nicht verstehen, bei beiden Rollen, dass er da für die Goldene Himbeere nominiert war, weil, also ich fand sein Schauspiel nicht schlecht. Ich glaube, man merkt aber halt, dass die beiden Figuren, die er spielt, sehr oberflächlich angelegt sind, und das ist halt so, ich glaube, da kann er nicht viel von dem zeigen, was er kann, ne? Also die sind irgendwie beide doch relativ eindimensional gewesen.
Unsere weibliche Hauptrolle wird von Patricia Arquette gespielt, die kennen wir ja hier auch aus dem Podcast, aufgrund ihrer Hauptrolle als Final Girl in Nightmare on Elm Street 3, und sie gehört ja auch zum Arquette-Clan, der ja auch sehr umfangreich ist und bekannt ist. Man hat sie auch in Lost Highway gesehen, in Bringing Out the Dead, True Romance, Boyhood, für den sie ja auch den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann. Theresa, findest du, sie macht ihre Sache hier gut als Frankie? Besonders gute Leistung, oder hast du da Verbesserungspotenzial gesehen?
Also ich würde sagen, für das, was man, glaube ich, aus der Rolle rausholen kann, hat sie das schon sehr gut gemacht. Ich bin da so ein bisschen bei dem, was Laura eben gerade schon gesagt hat. Die Rollen sind halt einfach nicht super tiefgründig geschrieben. Und dann ist halt immer die Frage, was man da rausholen kann. Und ich habe mich hier überhaupt nicht an ihr gestört. Ich fand sie da eher positiv. Aber es ist jetzt halt auch trotzdem keine Performance, die ich sehe und denke, oh wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also ich würde sagen, das ist so im soliden Mittelfeld, kann man sich meiner Meinung nach nicht drüber beschweren.
Ja, ich sehe sie ja eigentlich ganz gerne und ich hatte irgendwie diese Performance auch ein bisschen besser in Erinnerung, aber es ist tatsächlich eher so Durchschnitt aufgrund der Begründung, die du eben schon abgegeben hast. In der Rolle steckt halt eigentlich gar nicht besonders viel drin, ne? Also es ist einfach so, für so Charakterdarsteller oder Darstellerinnen ist das dann, die können dann auch nicht großartig was da noch rausholen, wenn das Drehbuch nicht mehr hergibt. Ansonsten haben wir hier noch den Jonathan Pryce, der war ja auch mal Bond-Bösewicht, ist ja auch so eine Art Antagonist hier. Kennt man vielleicht auch noch aus Fluch der Karibik, der spielt ja den Weatherby Swan, oder aus Filmen wie Age of Innocence von Martin Scorsese oder Ronan. Und zahlreichen anderen britischen Produktionen. Ja, Laura, wir haben es hier, wie gesagt, wieder mit einem Film mit religiösen Themen zu tun. Wir haben letzte Woche das ja schon ein wenig betrachtet bei End of Days. Hier ist der Fokus aber natürlich schon noch deutlich größer auf Thema Kirche und Religionen. Wie fandst du hier die Umsetzung? Hat dich das gepackt? Also selbst wenn, also ich bin ja zum Beispiel kompletter Atheist, aber wenn es in Filmen um sowas geht, finde ich das doch dann irgendwie immer ein bisschen interessant, eben weil ich so wenig Ahnung davon habe, hat das so, ist es für mich so ein bisschen wie Fantasy. Und deswegen mag ich das dann auch wieder. Aber wie fandst du das hier? Hat dich das gecatcht, das Thema Stigmata und was damit gemacht wurde?
Also ich muss sagen, das Thema an sich finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich habe da jetzt auch nicht große Ahnung von, aber ich war zumindest auf einer katholischen Schule und bin, glaube ich, mit dem einen oder anderen Thema dann doch im Religionsunterricht gezwungenermaßen konfrontiert worden. Aber so dieses Stigmata-Thema, man hat das irgendwie schon mal gehört. Und natürlich, ne, liest man dann irgendwo, ja, das hat's wirklich gegeben. Und finde ich schon interessant. Also würde man gerne wissen, was dahinter steckt. Aber ich finde, so richtig zufriedenstellend löst der Film das für mich zumindest nicht auf, weil halt die Begründung dafür, warum sie hier die Stigmata bekommt, am Ende eine ziemlich, ja, plumpe Erklärung eigentlich ist und ja einfach an diesem verfluchten Rosenkranz liegt. Und also das fand ich dann doch relativ ernüchternd. Daran konnte ich mich zum Beispiel auch gar nicht mehr erinnern, nach meiner Erstsichtung, dass das quasi der Auslöser war. Und das ist mir damals überhaupt nicht negativ aufgefallen. Aber natürlich jetzt, ne, wenn man mit Mitte 30 doch den ein oder anderen Film gesehen hat, dann merkt man irgendwie, das ist schon relativ plump. Und hätte man vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders erzählen können, vielleicht auch gar nicht so offensichtlich am Anfang, dass es viel länger gedauert hätte, bis überhaupt man die Verbindung zu diesen Stigmata zieht.
Ja. Gehen wir gleich noch drauf ein, sehe ich genauso wie du. Für diejenigen, die es nicht wissen, was Stigmata sind, also Stigmata sind quasi die Fehlungswunden von Jesus Christus, die er an Händen und Füßen hatte dort und das sind quasi dann, ja, bei religiöse Menschen behaupten, dass sie selbst diese Wunden nachempfinden und haben dann Wunden an Händen und Füßen und glauben dann, dass das, dass sie eine Verbindung zu Jesus Christus haben. Sie haben dann auch, geben an, dass sie Visionen von seinen letzten Stunden haben. Und ein bekannter Fall war zum Beispiel 1275 Elisabeth von Spalbeek in Belgien oder auch ein bekannterer Fall Therese Neumann ein paar Jahrhunderte später. Und die meisten Fälle zeichnen sich dadurch aus, dass die Betroffenen eine gewisse oder besondere religiöse Euphorie ausstrahlen, die eben dafür sorgen, dass die Schmerzen überdeckt werden. Es gibt, wie gesagt, diese Vision von den letzten Stunden von Jesus Christus und die Träger solcher Wunden, die haben auch oft wenig Bedarf nach Nahrung und Wasser und kommen längere Zeit ohne oder mit wenig davon aus. Und es ist so, dass die katholische Kirche bis heute offiziell keine Stigmata anerkennt und natürlich stellt sich auch die Frage, warum, wo kommt das her? Und es haben Neuropsychologen erforscht das Gebiet und es handelt sich dabei um psychosomatisch bedingte Verletzungen, die konnte man zum Beispiel reproduzieren, weil man eben das unter Hypnose erforscht hat, aber es gibt auch ein paar rationale Begründungen dafür. Also es ist zum Beispiel vermehrt aufgekommen ab dem 13. Jahrhundert, als eben die Abbildung vom Leiden von Jesus Christus deutlich häufiger und anschaulicher von der katholischen Kirche dargestellt wurden, also über Gemälde zum Beispiel oder über Texte, und davon fühlten sich eben die Leute scheinbar inspiriert, und deswegen kann man auch erkennen, dass eben die wie sagt man, das Aufkommen dieser Stigmata eben vermehrt ab dem 13. Jahrhundert geschehen ist. Und im Film, der basiert so ein bisschen auf dem Fall des Pater Pio, der unter seinem eigentlichen Namen Francesco Forgione geboren wurde. Und der litt ab dem Jahre 1918 unter Stigmata und angeblich konnte er anschließend Krankheiten heilen, die Zukunft vorhersagen und auch er konnte mit wenig Nahrung und Wasser auskommen und sogar angeblich als Astralerscheinung auftauchen, um dort Leute zu heilen oder dort, wo er benötigt wurde. Und es ging so weit, dass bei seiner Beerdigung 1968 100.000 Menschen vor Ort waren.
Wow.
Sozusagen dort auf seinem letzten Weg geleitet haben. Und genau hier setzt der Film quasi an. Wir sehen ja, dass der Pastor oder Vater Almeida dort quasi verstorben ist und das soll so ein bisschen dasselbe ungefähr darstellen. Also ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, aber das war so ein bisschen die Inspiration davon. Und ja, im Film, du hast es schon gesagt, Laura, ne, das ist alles ein bisschen sehr wirr. Hier wird uns erzählt, dass Stigmata über Relikte übertragen werden. Stigmata werden auch so ein bisschen als satanische Besessenheit bezeichnet, weil es eben auch so ist, dass besonders, also sowohl die Kirche das nicht so gerne sieht und dementsprechend in Amerika das noch mehr verbreitet ist, dass eben kein Schmerz, kein Unheil, keine Qual gezeigt werden sollte, die in Verbindung mit Gott oder mit der Religion an sich steht, sondern es muss immer einen Zusammenhang haben mit etwas Bösem, also mit dem Teufel, also mit Satan, mit Leuten, die Religion missbrauchen. Also es muss irgendwie in einem Kontext stehen mit etwas Negativem, aber nicht die Religion selbst oder Gott selbst oder Jesus Christus selbst darf Ursache dafür sein, dass ein Mensch Qualen erleidet. Und deswegen ist das Ganze hier, glaube ich, auch ein bisschen seltsam und weird erzählt, das Ganze.
Ich meine, er gibt irgendwo Sinn, weil in der Logik könnte man sich ja eh fragen, warum sollte Gott überhaupt wollen, dass irgendjemand leidet? Und gleichzeitig ist es auch absurd, wenn man überlegt, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt, unter anderem wegen Religion. Ja, irgendwie ein bisschen konträr.
Ich hätte mir gewünscht, Theresa, dass wir kennen ja nun schon auch genügend religiösen Horror und auch Exorzistenfilme und da ist es ja meistens so gewesen, dass wir auch irgendeinen Konflikt in den Figuren haben, ne? Und hier wird es ja so ein bisschen angedeutet bei Vater Kiernan, dass er eben so zwischen Religion und Wissenschaft steht. Auch das Thema Zölibat spielt hier noch eine Rolle. Aber irgendwie, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Vater Damien zum Beispiel aus Der Exorzist, bei dem ja halt wirklich, also da steckt ja so viel drin in der Figur. Und ich habe das Gefühl, dass das hier eben, das hat der Laura auch schon gesagt, dass in den Figuren hier so wenig drin steckt, dass man da irgendwie auch nicht so richtig was mitmachen kann. Also warum nimmt man hier eine völlig unreligiöse Figur, die eben durch reinen Zufall von diesen Stigmata befallen wird, weil sie eben diesen Rosenkranz in die Hände bekommt, das macht ja irgendwie nichts. Also das erzählt mir ja irgendwie nichts. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen seltsam. Und da hätte mich dann doch ein bisschen mehr Futter, glaube ich, mehr begeistert.
Ja, und ich glaube, das hätte auch trotzdem eine coole Wahl sein können, jemanden zu wählen, der halt selbst nicht religiös ist und dann halt diesen Konflikt darüber noch weiter auszuarbeiten. Aber ich habe das Gefühl, das passiert so ein bisschen über das Thema Sexualität, aber jetzt auch nicht mit Substanz irgendwie. Ich habe das Gefühl, da hätte man noch so viel mehr rausholen können, auch aus diesem Konflikt eben, in dem er sich da befindet. Aber das wurde dann auch wieder nicht gemacht. Und ich muss sagen, es fällt mir auch total schwer, irgendwie zu sagen, wie sich überhaupt diese 100 Minuten dieses Films gefüllt haben, was da so der Inhalt ist, weil, naja, das war es auf jeden Fall schon mal nicht, dass da irgendwie eine tiefgründige Geschichte erzählt wurde, obwohl man es halt eben hätte machen können, wie man da zum Beispiel bei Exorcist sehen kann, wo das, finde ich, auch deutlich, deutlich besser funktioniert.
Also ich finde es ja prinzipiell eigentlich auch gut, Laura, wenn so ein Film oder solche Filme eben Alltagsfiguren uns präsentieren. Das ist ja auch das, was man bei End of Days versucht hat. Also klar, es ist immer noch Arnold Schwarzenegger, aber er hat ja da nicht den Superhelden gespielt, wie wir ihn aus anderen Filmen kannten, sondern schon irgendwie halt den abgewrackten Cop, der auch Alkoholiker ist und so weiter. Und das ist ja prinzipiell erstmal okay, aber die Figur stand halt trotzdem auch in einem Konflikt mit dem Glauben, ne? Er hat seinen Glauben verloren, weil er seine Familie da verloren hatte. Das macht dann irgendwie Sinn, auch wenn das natürlich irgendwie alles stereotypisch ist. Aber man konnte irgendwie erkennen, warum der Film uns diese religiösen Themen hier vorbereitet oder aufbereitet und warum diese Figur davon betroffen ist. Aber das Gefühl hatte ich hier gar nicht. Also Frankie ist ja halt überhaupt nicht betroffen von Religion in ihrem Alltag und so. Und das hat mich irgendwie nicht verstanden, warum man dann auf so eine Alltagsfigur zurückgreift für so einen Film. Also sicherlich die Absicht erkenne ich, weil es irgendwie mal was anderes sein soll. Aber es funktioniert für mich irgendwie gar nicht, weil das Geschehen hat irgendwie keine Auswirkungen auf den Glauben der Figuren so richtig.
Naja, ich habe es ein bisschen so verstanden, dass sie als ja klassisch ungläubige Person, die ne, im Hier und Jetzt lebt und Spaß haben will und nicht an Gott oder an die Existenz von Gott glaubt, dass sie ja quasi so ein bisschen dann stellvertretend für den Priester, sie erfährt ja den Glauben am eigenen Körper jetzt, weil sie ja ne, danach weiß, dass es Gott anscheinend gibt. Und durch sie findet ja dann auch der Priester zu seinem Glauben irgendwie zurück. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie selber nicht dass sie nicht gläubig ist. Also ich glaube nicht, dass ich da emotional dann mehr mitgegangen wäre, wenn sie selber religiös gewesen wäre. Da hätte ich, glaube ich, dann immer eher gedacht, dass sie sich halt in so einem Wahn befindet und sich diese Verletzung dann doch selbst zufügt. Also ich fand es schon gut, aber ich glaube, dass man emotional nicht so mitgegangen ist, lag wirklich an dem Pacing von diesem Film auch, ne? Weil es war halt irgendwie so dann sieht man sie irgendwie mit ihrer Freundin, dann kriegt sie die erste Wunde, dann ist sie im Krankenhaus, dann kommt sie wieder zur Ruhe, dann kriegt sie die zweite Wunde. Und so geht's eigentlich ja den ganzen Film lang weiter bis zum Ende. Ja. Also es ist so sehr vorhersehbar auch, wie es weitergeht, finde ich.
Und das ist ja auch genau das, was Theresa, glaube ich, eben schon andeuten wollte. Und das ist mir nicht aufgefallen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, es war 2017 oder so. Und das ist mir jetzt richtig bewusst geworden, dass der Film eigentlich nichts zu erzählen hat. Also gerade die erste Filmstunde fühlt sich unglaublich schleppend an, weil das was, also es passiert schon irgendwas, aber es sind irgendwie nur, Theresa, Wiederholungen. Ne? Also es sind, es passiert so eine Alltagsszene. Also sie ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im Film vorkam, aber meinetwegen nur als Beispiel, sie ist im Club feiern, badet dann zu Hause, bekommt Stigmata, steigt in die U-Bahn, bekommt Stigmata. Mhm. Irgendwie so, aber es passiert nichts anderes irgendwie und es ist immer dasselbe und dann hast du halt parallel dazu die Handlung von Vater Kiernan, der erstmal in diesem anderen Fall dort ermittelt von Vater Almeida und dann eben hier aufmerksam gemacht wird von wer ist der Houseman, auf diesen Fall hier und sich dann allmählich sozusagen bondet mit Frankie, aber es passiert so richtig nicht wirklich was und das eben, was vorhanden ist, Theresa, wiederholt sich und ist ehrlich gesagt nicht besonders aufregend, ne?
Ja, genau, also da fehlt einfach echt komplett die Substanz dahinter und auch so das, woran ich mich jetzt primär, wenn ich spontan drüber nachdenke, dran erinnere, sind dann halt auch eben so die Szenen, in denen sie dann irgendwie die Stigmata bekommt und die dann zumindest, ja, sowas wie Gewaltszenen irgendwie sind, weil sie dann ja doch auch sehr flashy inszeniert sind, würde ich jetzt mal sagen, und das ist dann so das Highlight und ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Gipfel, dass es dann da eben in der Gewalt gegen sie ja, gipfelt und dann flacht es aber wieder total ab und es passiert erstmal Ewigkeiten gefühlt nichts. Und der habt ihr auch schon gesagt, dieser ewige Kreislauf ist dann doch etwas ermüdend, weil man sich so ein bisschen fragt, okay, worauf läuft es hinaus? Interessiert es mich überhaupt, worauf es eigentlich hinausläuft? Und dann auch so Sachen wie mit dem hier mit dem Priester, dann, der dann kommt, um sie da zu untersuchen. Also die Liebesgeschichte, die hat mal wirklich 30 Meilen gegen den Wind auch gerochen. So, wo ich mir halt auch dachte, das ist dann halt auch ja irgendwie alles auch nicht subtil, denn was dann da noch kommt und war da echt nicht auf der Story-Ebene nicht so richtig glücklich mit.
Aber zu der, darf ich ganz kurz zu der Liebesgeschichte was fragen, weil da muss ich echt sagen, als ich den Film in jungen Jahren gesehen habe, habe ich mir dabei irgendwie gar nichts gedacht. Und als ich die jetzt gesehen habe, fand die irgendwie so unpassend, diese Liebesgeschichte. Ich glaube, weil ich auch die ganze Zeit eher so Vater-Tochter-Vibes bei denen hatte, ne? Weil ich meine, er ist ja wohl auf jeden Fall so Richtung 50 und sie ist laut eigenen Aussagen in dem Film, glaube ich, 23, auch wenn die Schauspielerin, glaube ich, schon knapp über 30 war zum Drehzeitpunkt. Aber ich fand das irgendwie ganz unangenehm, diese Liebesgeschichte. Auch so ein bisschen wie ja, er will sie ja eigentlich retten und ne, irgendwie rausfinden, ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Und warum müssen die dann da so eine Romanze noch irgendwie dazu haben? Ich finde es ganz merkwürdig und es hat mich richtig gestört irgendwie.
Vor allem gab es auch, und vielleicht ist das dann wieder der Punkt für die Goldene Himbeere, man erkennt dann auch, dass die beiden auch überhaupt keine Chemie miteinander haben. Also jetzt nicht nur die Figuren, sondern auch also Patricia Arquette und Gabriel Byrne. Ich finde, das harmoniert gar nicht, zumindest auf dieser Ebene. Die können wir überhaupt nicht in einer Szene irgendwie authentisch glaubhaft machen, dass da irgendwie die Funken zwischen den beiden fliegen. Theresa, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich habe das auch als nicht authentisch wahrgenommen. Ich finde, es war trotzdem irgendwie offensichtlich, dass es darauf hinausläuft, dass die versuchen, miteinander anzubandeln. Aber ja, ich bin da auch bei Laura, so dieses Vater-Tochter-Ding hätte, glaube ich, auch eher gepasst, weil da dann halt auch gut irgendwie so dieser Konflikt zwischen einer jungen Person und einem älteren Menschen, der das Gefühl hat, er weiß alles besser und muss irgendwie dafür sorgen, dass es dieser Person wieder gut geht. Das passt halt auch eher rollenmäßig in dieses Vater-Tochter-Ding und eigentlich eher nicht in eine Romanze rein. Und auch deswegen habe ich das auch eher als ja, unglaubwürdig wahrgenommen, weil ich mir auch gar nicht vorstellen könnte, wenn ich mich jetzt in sie reinversetze, was irgendwie so der Appeal von ihm ist und umgedreht irgendwie höchstens, okay, ja gut, sie ist jung und gut aussehend, aber davon ab, auf so einer emotionalen Ebene, dir, ja.
Theresa, es fehlt dir das Vorwissen von letzter Woche dazu, weil da hast du Gabriel Byrne als Teufel gesehen, der einfach quasi in ein Restaurant reinmarschiert und an den Tisch geht und einer Frau direkt an den Busen fasst, die Brust rausholt und ihr dann einen 10-minütigen Zungenkuss gibt. Und das war im selben Jahr wie dieser Film hier. Und deswegen ist es, musste ich auch die ganze Zeit, ja, deswegen musste ich auch bei diesen Szenen auch irgendwie immer lachen, Laura.
Ja, ich musste besonders in dieser Szene lachen, wo er, keine Ahnung, da geht er da irgendwo in Vatikanstadt, läuft er da rum und dann stehen augenscheinlich ein paar Prostituierte irgendwie vor so einem Lokal und wollen ihn überreden, dass er irgendwie die mal besuchen kommt und dann zeigt er halt so seinen weißen Kragen, so nach dem Motto, ich bin Priester, ich darf nicht, und grinst dabei dann so richtig frech. Und da dachte ich so, ja, okay, das war jetzt für eine Sekunde aber gerade der Teufel aus End of Days.
Aber das war einer der wenigen Momente, wo ich mich jetzt auch noch ein bisschen amüsiert habe, weil das fand ich echt witzig, weil wie er da einfach seinen Kragen flasht so und die Frauen dann darauf reagieren, so, ach, kommen Sie doch, lieber Priester.
Ja,
so. Und genauso, war auch charmant, auch ein schöner Wortwitz. Leider funktioniert der, das haben sie wieder, ich hab den Film damals im O-Ton geguckt, diesmal habe ich ihn auf Deutsch geguckt. Und da haben sie auch wieder so einen Wortwitz irgendwie, das ist wieder ganz schlecht übersetzt worden. Sie haben halt, sie erzählt ja so, ja, und ich bin ja aufgewachsen in Naples. Und da hätte sie natürlich dann eigentlich Neapel sagen sollen. Und er reagiert ja dann auf Italienisch, auf ihre Aussage und bezieht das auf das italienische Neapel. Und dann meinte sie, nee, Naples, Florida. So, und das fand ich auch ganz witzig. So, funktioniert natürlich dann irgendwie, wenn man nicht weiß, dass Naples auf Englisch Neapel heißt, funktioniert das natürlich nicht. Weiß nicht, warum sie das auch so. Das ist immer komisch, ne? Es wird jeder Kack übersetzt in Synchronfassung, aber so eine Gags kriegen sie dann nicht richtig übersetzt.
Nee, das verstehe ich auch nicht so richtig.
Ja, aber so diese kleinen Schmunzler, die gebe ich dem Film auf jeden Fall. Aber ansonsten bekommen wir halt viel von dem, auch wieder, Laura, was wir halt letzte Woche gesehen haben. Natürlich gibt's wieder die U-Bahn-Szene, ne? Muss es auch wieder geben. Sie hat wieder irgendeine Vision, genauso wie sie, wie ist unsere weibliche Figur letzte Woche noch? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
Christine?
Christine, ja, genau. Wie sie letzte Woche hatte, quasi diese dezente Jacob's Ladder Hommage dort, unbewusst, glaube ich. Ist ganz witzig, weil der Film spielt ja in Pittsburgh, aber in Pittsburgh gibt's gar keine U-Bahn. Also so viel dazu. Wurde auch nicht in Pittsburgh gedreht, wurde natürlich wieder in Los Angeles gedreht. Und zwar hier diese U-Bahn-Szene, dafür hat man die Fake-U-Bahn, aus, die man auch aus der Serie Seinfeld kennt, benutzt. Ja, ansonsten, es fällt mir tatsächlich schwer. Ich dachte, das wird jetzt hier auch so eine da können wir locker 2,5 Stunden drüber reden, dachte ich im Vorfeld, aber dann ist mir doch in der Vorbereitung beim Filmgucken schon aufgefallen und ich dachte, das wird heute vielleicht eher ein kurzes Spiel, weil es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen gibt, weil der Film eben, ich glaube, Theresa, du hast es vorhin schon so ungefähr so gesagt, es gibt halt auch keinerlei Überraschung im Film. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, dass man von der ersten Minute an weiß, worauf das hinaus will, was mit den Figuren passiert, was zwischen den Figuren passiert. Und das Lustige ist dann, und da kommst du dann wieder ins Spiel, Laura, mit dem, was du vorhin gesagt hast, über den Rosenkranz, über das Relikt, das für die Auflösung sorgt, dass es sogar am Ende noch weniger ist als das Basic, was man erwarten kann. Also es ist quasi keine positive, sondern sogar noch eine negative Überraschung, dass man am Ende wenigstens denkt, es gibt irgendwie noch eine überraschende Auflösung oder irgendwas Besonderes, aber es ist einfach das Einfallsloseste, was man machen kann, dass halt so eine Art MacGuffin letztendlich Auslöser war für das Ganze. Und man denkt so, for real?
Ja.
Das ist jetzt eure Auflösung, ja. So, ne? Das ist halt noch weniger, als man minimal erwarten kann, sozusagen.
Genau, also es ist, ich fand die Auflösung wirklich irgendwie richtig plump und vor allem, ich habe halt auch die ganze Zeit eigentlich gedacht, dass sie ja irgendwie dann auch vom Teufel besessen ist oder von einem Dämon oder so, aber das ist sie ja eigentlich gar nicht. Also es ist ja eigentlich nur Jesus.
Ja, und sie versuchen ja dann, ja.
Und auch das ist halt irgendwie, finde ich, für einen Horrorfilm dann doch relativ ernüchternd, oder?
Ja. Es ist, vor allem auch da war wieder Potenzial. Sie machen ja dann noch in der zweiten Hälfte noch so ein zweites religiöses Thema auf, was durchaus Potenzial hat. Diese Verschwörung mit den sogenannten Apokryphen, also auch da für diejenigen, die den Film nicht kennen oder nicht wissen, was das ist. Das sind halt religiöse Schriften jüdischer oder christlicher Herkunft aus der Zeit, muss man nur kurz nachlesen, etwa 200 vor bis ca. 400 nach Christus, die nicht in einen biblischen Kanon aufgenommen wurden oder über deren Zugehörigkeit Uneinigkeit besteht, also sowohl aus inhaltlichen als auch religionspolitischen Gründen oder eben weil sie erst nach Abschluss des Kanons entstanden sind. Und das sind sozusagen, ja, wie sagt man, religiöse Geschichten, die aber nicht Kanon sind, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen und bei denen man dann darüber streitet, ob die irgendwelche Bewandtnis haben oder nicht. Und im Film geht es eben um das sogenannte Thomas-Evangelium, was eine dieser religiösen Schriften ist. Und da hätte ich gedacht, das hat doch auch Potenzial. Mach doch da was draus, weil sie labern da ja schon ein bisschen drum. Mhm. Wenn dann auch gerade mit Houseman und so, wenn der plötzlich als Mini-Antagonist wieder dargestellt werden soll. Aber auch da macht der Film irgendwie nichts draus. Auch da dachte ich so, das macht doch dann halt irgendwie sowas wie später hier, wie heißen diese Dan Brown-Filme da?
Ja.
Bücher und Verfilmung.
Illuminati und so weiter. Und so, ne?
Illuminati. Mm. Macht doch halt so ein Käse daraus. Aber auch das.
Ja, vor allem, also ich.
Verpufft.
Ich habe das halt irgendwie so verstanden, was da in diesem Thomas-Evangelium steht, ist ja unter anderem, dass die Institution Kirche nicht das Mächtige ist, sondern dass quasi der Glaube von jeder einzelnen Person, egal wo sie betet oder so,
ja,
dass das halt eigentlich die Kirche ist und nicht die Institution, an die wir heutzutage, also nicht alle, aber manche Leute Steuern zahlen. Und
und deswegen ja auch quasi dann Frankie sozusagen da als nichtgläubige Person sozusagen, das, ja.
Genau, und dass das dann quasi so eine Kritik an der Kirche ist, durch Jesus, ich weiß nicht. Also für einen Horrorfilm finde ich, ist das irgendwie, also für mich hat das nicht funktioniert. Dann hätte die Kirche als Antagonist auch irgendwie viel früher da noch mit reinkommen können müssen, finde ich.
Ja, irgendwie. Ja, und das aber ist dann, und dadurch ist kurz, Theresa der Film, ja,
und das ist ja auch irgendwie wieder spannend zu sehen, wie viel Potenzial da drin steckt, weil die Idee, diese Kirchenkritik durch dieses vergessene, nicht anerkannte Evangelium zu formulieren, ist ja irgendwie auch ganz smart und zeigt ja auch, da hat sich irgendwie jemand wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich war ähnlich wie Laura auch auf einer christlichen Schule und ich kannte das tatsächlich nicht vorher, dass es sowas irgendwie überhaupt gibt. Das, also glaube ich schon, dass man sich damit auch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, um dann irgendwie an sowas, ja, auf solche Ideen halt auch überhaupt zu kommen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das hat einfach alles keinen Impact, obwohl irgendwie doch einige echt coole Ideen da waren. Und das finde ich dann schade, dass das in so einer Mittelmäßigkeit untergeht dann.
Ja, und das ist letztendlich das, was wir, der Grund dafür ist vermutlich das, was wir auch letzte Woche schon hatten, dass halt diese Zeit, Ende der 90er Jahre, ne, MTV so zumindest noch auf den letzten Zügen der absoluten Hochzeit, gut, waren ja Anfang 2000er, war MTV auch noch sehr populär, aber dass halt ja auch diese Video, Musikvideo-Ästhetik ins Kino eingezogen hat. Darüber haben wir auch schon öfter hier gesprochen. Aber damit einhergehend eben auch Style over Substance galt. Und dann hast du halt wahrscheinlich gesagt, als Drehbuchautor oder als Produzent, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Aber ganz ehrlich, die Leute wollen was Flashiges sehen. Das muss cool sein. Das muss irgendwie kurzweilig sein. Und da können wir jetzt hier nicht irgendwie die Leute 3 Stunden lang das Thomas-Evangelium erklären lassen. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und dann bau da lieber noch mal ein paar Jump-Cuts rein und hier ein paar flashy Sachen und noch ein paar Videolayer oben drüber und sowas alles. Ein paar Digitaleffekte noch raufklatschen. Und das hat man sich, glaube ich, damals irgendwie gedacht. Weil auch das ist ja auch wie eben End of Days auch wieder sehr von dieser Late 90s Visuals durchzogen irgendwie, ne? Allein das Intro, wenn wir das schon wieder sehen, die Credits und so, das weiß nicht, das sieht halt alles aus wie so ein Grunge-Musikvideo oder sowas, keine Ahnung.
Auch wie ihre Wohnung aussieht. Ich meine, der hat so
und ihr Ring,
Outfit.
Ihr Ring.
Ja.
Dieser grüne Ring, darüber bin ich gar nicht hinweggekommen. Also, das schreit ja wohl so sehr 90er.
Aber es ist irgendwie trotzdem, Laura, das, was mir noch am ehesten gefallen hat am Film tatsächlich. Also ich habe das verstanden. Also stell dir mal vor, wie der Film wäre, wenn der jetzt so eine trockene, nüchterne Inszenierung gehabt hätte, wie zum Beispiel Anfang der 90er Jahre. Mhm. So dieses, was man ja so aus, gerade Anfang der 90er Jahre war eine sehr trist, was die Inszenierung angeht. Da ist ja irgendwie so sehr schlicht, ne? Drücken wir es mal so aus. Und hier hat man ja immer, ist man ja immer in die Vollen gegangen. Hat zumindest eine, finde ich, durchaus eine eigenständige Optik. Ist sehr so ein bisschen deprimierend, finde ich, auch ein bisschen kalt, gerade immer so diese Szenen in Frankies Wohnung, die sind ja sehr bläulich gehalten irgendwie oder sehr blass irgendwie auch, sehr, ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennen will, also man hat hier, habe ich zumindest nachgelesen, ein Verfahren namens Skip Bleaching angewandt, das eben Farbtöne gänzlich abschwächt und eher weiß und schwarz, also monochrom, verstärkt hat und man nur gezielt die Farbe Rot am Ende hat hervorstechen lassen daraus. Aber alles andere sich so ein bisschen wie so ein Brei anfühlt. Und es ist so, ja, es ist halt 90er Jahre.
Ja.
Irgendwie, aber irgendwie fand ich es hier eigentlich ganz nett gemacht, muss ich sagen.
Ich fand es so inszenatorisch eigentlich auch teilweise ganz cool. Also das mit den schnellen Schnitten, ich kann das irgendwie nicht mehr so gut ab, aber das
es war nicht ganz so schlimm wie bei End of Days.
Ja, das stimmt. Das war nicht ganz so abgehackt, aber dennoch gab es Sequenzen, wo ich den Schnitt sehr schnell fand. Aber so insgesamt auch in Kombi mit dem Soundtrack und so finde ich auch, das ist auf der Habenseite von dem Film und das macht ihn auch noch so ein bisschen, hebt ihn von Einheitsbrei, wie man ihn dann heute zu der Thematik sehen würde, dann doch noch ein bisschen positiv ab. Das sehe ich ähnlich. Wo wir gerade über Frankies Wohnung geredet haben, da ist mir eine Szene auch irgendwie sehr merkwürdig aufgefallen, nachdem sie in der Badewanne die Wunden bekommt, ne, dann ist sie ja, glaube ich, kurz im Krankenhaus und dann ist sie danach mit ihrer Freundin wieder zu Hause in ihrer Wohnung.
In diesem im größten Bett der Welt.
Genau, in diesem Riesenbett und die kommt aus dem Bad und im Bad sieht man noch, überall stehen die Kerzen. Das ganze Bad ist auch immer noch unter Wasser gesetzt von von ihrer Attacke. Es ist super viel Blut auf dem Boden und es tropft überall auch noch Wasser in diesem Badezimmer rum und der Boden ist komplett voll und die beiden legen sich ins Bett und gehen pennen. Und da habe ich so gedacht, hä? Und die Wohnung überflutet jetzt oder was?
Im wahrsten Sinne nach mir die Sintflut.
Also alleine sowas, das wäre mir früher nie aufgefallen, aber das hat mich dann so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen rausgerissen irgendwie. Ich fand es aber auch ganz amüsant, muss ich sagen.
Ja, ist mir auch aufgefallen, ist tatsächlich sehr gut. Theresa, nochmal ganz kurz zurück zur Optik. Mich würde interessieren, wie sie dir gefallen hat. Zusätzlich mit dem, ich habe ein Zitat gefunden auf Letterboxd, was es für mich ganz gut beschrieben hat. Da hat jemand auf Englisch geschrieben, dass sie die Zeiten vermisst, in denen selbst schlechte Filme irgendwie wie Filme aussahen und gut aussahen und nicht wie Content, so wie heute, wenn man jetzt so wahrscheinlich kleiner Seitenhieb auf Netflix und Marvel-Produktionen und sowas. Und da würde ich tatsächlich zustimmen, weil das ist das, was für mich den Film noch so ein bisschen rettet, dass hier eben audiovisuell genug passiert und das irgendwie nett anzusehen ist und so ein bisschen die fehlende Story und die fehlende Charaktertiefe so ein bisschen überdeckt.
Ja, da habe ich kurz das Bedürfnis, die heutige Zeit zu verteidigen, weil ich mir denke, dieser Film sieht aus wie der Content von damals, und zwar Musikvideos. Also irgendwie ist es irgendwie ein bisschen nicht so. Also ich verstehe, was gemeint ist, aber ich finde das Argument trotzdem so ein bisschen, ja, in 20 Jahren wird man.
Aber Musikvideos waren früher noch Kunst.
Ja, das stimmt schon. Aber es
also
ist halt
nicht umsonst haben Leute wie Fincher und Co. mit Musikvideos angefangen. Ne?
Ja, also ich möchte auch überhaupt nicht den Musikvideos was absprechen, aber ich habe das Gefühl, das ist sowas, da schaut man drauf, wenn man halt einfach so ein bisschen verbittert über die aktuelle Zeit ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. ist vielleicht gemein, aber naja, whatever. Ich stimme dem aber trotzdem zu, dass es ein Film ist, den ich glaube ich trotzdem im Kopf behalten werde. Ich glaube, das ist so in 3 Jahren oder vielleicht auch schon in 2 Wochen, ich weiß es noch nicht genau, denke ich mir so, ja, den habe ich gesehen. Ich weiß nicht mehr wirklich, worum es geht, aber ich kann mich trotzdem an so einzelne Ausschnitte erinnern. Und das halt aber auch eigentlich nur wegen der Ästhetik und wie bestimmte Sachen dort eben inszeniert sind. Und das gibt eben einen Wiedererkennungswert, den andere Filme, und da bin ich dann halt trotzdem eben auch dabei, nicht hätten. Vor allem, wenn man jetzt eben so ja 0815 Possession-Film jetzt im Kino zu sehen bekommt von, weiß ich nicht, Blumhouse oder so, keine Ahnung. Den hat man wahrscheinlich relativ zackig wieder vergessen und der bleibt trotzdem im Kopf. Und ich finde das auch, es ist irgendwie ein Vibe, es passt zusammen. Es passt irgendwie dazu, wie sie aussieht, wie sie wohnt, wie der Laden aussieht, in dem sie arbeitet. Irgendwie ist alles so ein bisschen, ja, experimentell und ein bisschen drüber, aber deswegen passt es dann auch wieder zusammen und hinterlässt irgendwie bei mir auch einen positiven Eindruck am Ende.
Ja, man sieht auch immer noch nach wie vor, finde ich, auch wie in End of Days hier natürlich den Einfluss von Sieben zum Beispiel. Auch hier ist natürlich, gibt es viele Szenen, wo der Boden nass ist, wo es regnet und da haben sie sich das natürlich schon irgendwie als Vorbild genommen, diese ganze Ästhetik. Aber deswegen ist Sieben ja auch wegweisend gewesen oder aus heutiger Sicht wegweisend, weil man eben sieht, wie oft das kopiert wurde und der Soundtrack auch viele Alternative Artists von damals, die damals angesagt waren, sind hier im Soundtrack drin, ob sie Crystal Method, Massive Attack, Chumbawamba oder Björk waren zum Beispiel. Score wurde übrigens von Billy Corgan mitkomponiert, dem Sänger der Smashing Pumpkins. Ja, positiv vielleicht noch, es gibt, dass die praktischen Effekte eigentlich ganz gut sind, wenn es dann welche zu sehen gibt und dass man da generell wenig Wert auf Digitales gelegt hat. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe dem Film jetzt eine deutliche Abwertung gegeben. Ich habe ihm 3,5 Sterne bei meiner Erstsichtung oder Zweitsichtung. Ich weiß es halt nicht mehr genau, was oft ich den Film vorher schon gesehen hatte. Also ich finde immer noch so, ich gucke gerne Patricia Arquette zu in dieser Rolle. Das ist alles schön und gut. Und das ist, was wir eben schon festgehalten haben, irgendwie auch so ein schönes, ja, Zeitzeugnis, wie damals eben Filme visualisiert wurden, wie sie klangen. Aber es passiert mir, wenn ich den Film heute gucke, mit einem anderen Auge, nachdem ich jetzt auch mittlerweile zig Filme mit über religiöse Besessenheit und so allem drum und dran gesehen habe, passiert mir storytechnisch einfach zu wenig, vor allem in der ersten Stunde. Das ist viel Gelaber, viel ohne Substanz und dazwischen dann irgendwie immer im 15-Minuten-Takt hat Frankie irgendwelche Visionen oder eben die Stigmata tauchen auf. Aber es hat alles zu wenig Tiefe, auch die religiösen Aspekte, haben wir schon gesagt, werden eher stiefmütterlich behandelt. Und später werden sie eben, weil sie so zaghaft und so wenig tiefgründig behandelt werden, wirkt halt auch das mit diesen Apokryphen und dem Thomas-Evangelium eher lächerlich als irgendwie besonders spannend. Und generell hat der Film einfach keinerlei Überraschung, keinerlei Originalität und ist im Endeffekt eigentlich einfach nur ein aus Sicht von 1999 ein moderner Abklatsch vom Exorzisten, der eine ganz gute Besetzung soweit hat und ein paar audiovisuelle Einfälle hat, die ich dem Film gebe. Aber ich bin da jetzt von 3,5 auf 2,5 runtergegangen. Laura, wie sieht dein Fazit aus?
Ja, also ich habe ihn damals natürlich noch nicht bewertet mit Sternen, aber ja. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung hat er leider auch Haare lassen müssen oder federn lassen müssen. Wie sagt man es? Keine Ahnung. Federn, ja. Und ich mag die Schauspieler, ich mag eigentlich auch die Story, also die Grundidee gefällt mir, interessiert mich. Ich mag den Look, aber das war's dann leider auch schon. Also für mich hat er irgendwie nicht viel Substanz und macht emotional nichts mit mir. Und dazu kommt halt diese, finde ich, irgendwie merkwürdige Liebesgeschichte, die ja, die das Ganze irgendwie noch mal komischer insgesamt macht für mich. Oder zum Beispiel auch, dass so eine Figur, die uns am Anfang eigentlich wie eine weitere Hauptrolle fast schon vorkommt, nämlich ihre Freundin, dass die dann so im Verlauf des Films einfach auch komplett egal wird und so. Das fand ich alles ein bisschen ungelenk, genau wie den Umgang mit diesem Thomas-Evangelium, wo man, glaube ich, viel mehr hätte rausholen können, wenn man dem Film ein bisschen andere Struktur und ein anderes Pacing gegeben hätte. Ich finde ihn insgesamt halt leider durch den Aufbau sehr spannungsarm und überhaupt nicht gruselig. Und klar, der Film kann nichts dafür, dass wir jetzt heutzutage schon ganz viele weitere Filme gesehen haben, die eine ähnliche Thematik besser verarbeiten. Aber ich bin da am Ende bei 2 Sternen.
Theresa.
Ja, ich bin da jetzt bei 3 Sternen und ich muss halt sagen, was den für mich von anderen Filmen dieser Art unterscheidet, dass ich am Ende mich nicht geärgert habe. Also ich habe gedacht so, ja, war okay. So. Und nicht in diesem Modus, den man manchmal ja auch aus solchen eher mittelmäßigen Filmen dann rausgeht, dass man sich denkt, was eine Zeitverschwendung. Und ich war damit jetzt nicht unzufrieden. Ich war jetzt mit wenigen Dingen so richtig zufrieden, aber ich würde das wirklich als, weiß ich nicht, vielleicht echt 90er Jahre Durchschnittsware bezeichnen, die man gucken kann, die man, wo man es aber auch gut lassen kann und die ich auch, glaube ich, jetzt relativ zeitnah wieder vergessen werde. Also kann mir schon auch vielleicht vorstellen, dass ich in 20 Jahren das Gefühl habe, ich habe diesen Film noch nie in meinem Leben gesehen. Ich finde halt so das Visuelle ganz cool, aber ja, davon ab bietet der halt nicht viel, aber ich finde den halt, wie gesagt, auch nicht schlecht, deswegen da 3 Sterne.
Ich muss dazu aber auch noch kurz was sagen und zwar, ich glaube, Erwartungshaltung hat bei mir jetzt bei der Zweitsichtung auch eine große Rolle gespielt, weil ich den halt so gut und so gruselig vor allem in Erinnerung hatte und dann ist man natürlich eher enttäuscht, als wenn man da jetzt so ganz frisch und unbelastet rangeht, wie du wahrscheinlich, Theresa. Und
ja, also ich hatte mir auch vorstellen, gar keine Erwartung.
Ja, genau. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen hätte, dass ich ihn auch einen Ticken besser bewertet hätte. Aber so war ich irgendwie irritiert über mich selbst, warum ich den damals so cool fand.
Ich hätte es zumindest nicht gedacht, dass, gut, das trifft jetzt auf dich nicht zu, Laura, aber zumindest bei mir hätte ich nicht gedacht, dass ich am Ende jetzt nach diesen 2 Wochen End of Days besser bewerte als Stigmata, aber ja, so ist das nun mal. In der nächsten Woche springen wir unglaubliche 2 Jahre weiter ins Jahr 2001 und sprechen über einen Film, der einen bekannten amerikanischen Rapper in der Hauptrolle als Killer hat. Ihr wisst wahrscheinlich schon, welchen Film ich meine. Ist schon seltsam, ne? Normalerweise, ich hasse halt eigentlich, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang der letzten Episode erzählt, dass das ja eigentlich so die 90er Jahre, also die Zeit eigentlich, in der ich aufgewachsen bin und die frühen 2000er so gar nicht meine Filmzeit ist eigentlich. Aber jetzt ballen sich quasi diese Filme hier bei uns im Programm, aber ist ja auch mal ganz nett, über sowas zu reden. Also, schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Devils and Demons. Lasst uns gerne auf Spotify ein Abo da, drückt die Glocke, gerne Kommentare, ist in letzter Zeit dankenswerterweise mehr geworden. Also unsere Aufforderung hat geholfen. Wir freuen uns nämlich immer über euer Feedback, egal ob positiv oder negativ. Bewertung gerne immer positiv. ansonsten schaut bei uns auf dem Discord vorbei, wenn ihr ein bisschen mit uns quatschen wollt. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute mit Devils and Demons. Heute mit Laura, Theresa und mir. Tschö, tschö.
Ciao. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.